Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
It made me feel like it was a sexist remark. I mean, like, he's never took a game from a man because they said thief.
Tennis-Superstar und auch diesmal US Open-Finalistin Serena Williams. Dort im Finale ist sie ziemlich ausgerastet und sorgt auch durch ihre Vorwürfe in der anschließenden Pressekonferenz weiter dafür, dass darüber diskutiert wird, werden Frauen beim Tennis anders, werden sie schlechter behandelt als Männer, auch von uns Medien in der Berichterstattung. Das ist ein Thema heute im Podcast des Updates, zu dem ich euch begrüße. Hallo. Wir sprechen aber auch über den Nationalfeiertag der Katalanen und nur der Katalanen, nicht der ganzen Spanier, mit Demos und Kundgebungen und Festen und Menschenpyramiden. In Katalonien sind die Meinungen weiterhin gespalten. Die einen wollen die Unabhängigkeit, die anderen sagen, ja, lass uns doch mal lieber bei Spanien angedockt bleiben. Aber die feiern momentan nicht.
Unabhängigkeitsgegner sieht man tatsächlich überhaupt keine. Da gab es in den letzten Tagen ein paar Demos, wo die auf die Straße gegangen sind. Aber hier bei der großen Diada ist wirklich alles voller Unabhängigkeitssymbole und nur die trauen sich anscheinend heute hier auf die Straße.
Unser Korrespondent ist in Barcelona bei den Feierlichkeiten dabei und wir fragen ihn, wie stark ist denn momentan das Bestreben der Separatisten? Denn es ist ja relativ ruhig geworden seit dem Referendum im vergangenen Jahr. Und außerdem reden wir in diesem Update-Podcast über Tierrettung. Nach einem spektakulären Fall, bei dem in Forst in der Nähe von Karlsruhe eine Babykatze aus einem Abflussrohr gerettet wurde. Ganz, ganz viel Aufwand, viel Manpower, aber trotzdem ist es das wert.
Da werden wir dann trotzdem auch alles geben, auch wenn es im Prinzip in dem Fall jetzt nur ein kleines Katzenbaby war.
Feuerwehrausbildung rund ums Katzenbaby. Babys retten. Damit retten wir euch den Tag mit der Podcast-Episode vom Dienstag, 11. September 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Diada, so nennen die Katalanen den Tag heute, den Nationalfeiertag. Nicht alle Spanier, sondern nur die rund 7,5 Millionen Menschen in Katalonien. Gefeiert wird dort seit 17.14 Uhr heute, also seit knapp einer Stunde. Die Katalanen, die erinnern immer am 11. September an das Jahr 1714. Damals hat Katalonien an Spanien seine Unabhängigkeit verloren. Das Ganze ist zwar mehr als 300 Jahre her, aber wie wir wissen, die Katalanen sind weiterhin gespalten. Etwa die Hälfte ist entschieden gegen einen unabhängigen katalanischen Staat. Die andere Hälfte will die Loslösung oder zumindest mehr Autonomie. Wie viel Unterstützung bekommen die Separatisten momentan noch von der Bevölkerung der Region? Das klären wir heute Abend mit unserem Korrespondenten Oliver Neuroth live in der katalanischen Hauptstadt Barcelona. Wir hören schon im Hintergrund, es ist recht laut bei dir. Hallo Oliver.
Hallo Ralf, grüß dich.
Oliver, angekündigt wurde, dass Hunderttausende Katalanen zu den Kundgebungen heute kommen werden. Wie viele sind denn am Ende tatsächlich auf die Straße gegangen und waren auch Unabhängigkeitsgegner dabei?
Also eine fixe Zahl kann ich jetzt nicht nennen. Es hieß immer, 500.000 Menschen haben sich vorab angemeldet. Ich kann nur so viel sagen, was man hier so sieht, das könnte durchaus eine gute 500.000 gewesen sein an Unabhängigkeitsbefürwortern. Also die Straßen sind wirklich rappelvoll mit Menschen. Man sieht nur katalanische Flaggen, man sieht rote T-Shirts. Denn heute oder an dieser Diada tragen alle hellrote Shirts, um quasi einen Einheitslook zu haben. Unabhängigkeitsgegner sieht man tatsächlich überhaupt keine. Da gab es in den letzten Tagen ein paar Demos, wo die auf die Straße gegangen sind. Aber hier bei der großen Diada ist wirklich alles voller Unabhängigkeitssymbole und nur die trauen sich anscheinend heute hier auf die Straße.
So ein Tag, der muss geplant werden. In diesem Jahr wurden nicht-separatistische Parteien im Vorfeld schon gar nicht zu Beratungen zu den Feierlichkeiten eingeladen. Das klingt nach einer reinen Separatistenveranstaltung und das bestätigst du ja auch. Wie viel Rückhalt haben die Separatisten momentan noch in der Bevölkerung? Deine Einschätzung?
Das ist schwer zu sagen. Also Umfragen sagen ja tatsächlich, dass es so eine 50-50-Geschichte ist. Also ungefähr die Hälfte der Katalanen will raus aus Spanien, die andere Hälfte will drinbleiben. Wenn jetzt heute Wahlen wären, die große Frage ist natürlich tatsächlich, wie viele Stimmen bekämen die separatistischen Parteien noch? Denn die Separatisten oder viele der Anhänger sagen natürlich, Mensch, wir sehen, dass es ja nicht vorwärts geht. Seit über einem Jahr dreht sich die Innenpolitik hier in Katalonien im Prinzip im Kreis. Es tut sich nichts in Sachen Abspaltung. Und das bekommen natürlich die Menschen auch mit und viele sind ein bisschen frustriert. Doch ich habe das Gefühl, dass doch sehr, sehr viele auch noch den Separatisten die Stange halten und trotzdem also die Treue ihnen halten und daran glauben, dass die Unabhängigkeit irgendwann mal kommt. Also ich habe das Gefühl, dass doch noch der Spirit der Abspaltung recht stark ist hier in Spanien oder in Katalonien vor allem.
Ist es denn dann die komplette Unabhängigkeit von Spanien oder haben sich da die Ziele vielleicht auch wenig verschoben?
Also es ist so, dass die Fraktion von Herrn Puigdemont, also die Partei des ehemaligen katalanischen Regierungschefs, ganz klar sagt, harter Schnitt mit Spanien. Und viele Anhänger dieser Partei sagen natürlich auch weiterhin, wir müssen, wenn, dann wirklich ganz raus, und zwar mit einem ganz harten Knall sozusagen. Dann gibt es aber auch eine andere große Unabhängigkeitspartei, eine linksgerichtete, die auch sehr viele Sitze im Parlament in Barcelona hat. Und die sagt, gut, wir wollen eher das Ganze sanft angehen. Wir müssen verhandeln mit Madrid und können nicht den harten Schnitt machen. Also da gibt es auch inzwischen so ein bisschen unter dem großen Block der Unabhängigkeitsbefürworter einige, die sagen, bisschen auf die Bremse treten, ganz schnell sollten wir diesen Ausstieg besser nicht machen.
Wie ist die Stimmung innerhalb der Politik? Also vor einem Jahr, da wurde sehr hart gegen die Unabhängigkeitsbewegung vorgegangen. Es sitzen ja auch immer noch Separatisten im Gefängnis. Unabhängigkeitsbefürworter nennen sie politisch Gefangene. Hat sich das Verhältnis zwischen der spanischen Zentralregierung und der katalanischen Regionalregierung vielleicht trotzdem etwas verbessert?
Ja, etwas schon, würde ich sagen. Denn Spanien hat ja seit Juni eine neue Regierung. Also der konservative Rajoy ist nicht mehr an der Spitze. Das war ja die Person, die wirklich jede Verhandlung mit den Katalanen abgetan hat und gesagt, wir sprechen nicht über illegale Schritte, also über ein Unabhängigkeitsreferendum. Da gab es also eine ganz harte Linie aus Madrid. Seit Juni ist eine sozialistische Regierung an der Macht und die ist da schon etwas offener. Die verhandelt mit Barcelona, mit der Regionalregierung hier. Und vor allem hat Herr Sanchez, der neue Regierungschef, auch angeboten, ein Referendum über mehr Autonomie. Autonomierechte vielleicht zu starten, also den Katalanen etwas entgegenzukommen. Damit ist man hier teilweise eben auch schon relativ glücklich. Aber klar, die Politik, die Regierungsspitze will schon doch, wenn das große Ganze. Und da reicht dann doch die Mehr-Autonomie-Abstimmung nicht aus. Aber tatsächlich, es tut sich was in Madrid.
Oliver Neuroth, live aus Barcelona. Dort wird heute der Nationalfeiertag gefeiert. Und wir wollten hier in Deutschlandfunk Nova wissen, wie sehr sich die Katalanen momentan noch nach Unabhängigkeit von Spanien sehnen. Und wir haben gehört, viele sehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gleichbehandlung beim Tennis. Weiterhin Thema, obwohl das Finale der Frauen bei der US Open schon ein paar Tage her ist. Naomi Osaka hat gewonnen, hat sich als erste Japanerin in der Geschichte einen Grand Slam-Titel geholt. Aber darüber wird nicht viel gesprochen. Gesprochen wird über die Unterlegene Serena Williams. Serena Williams beschimpft den Schiedsrichter als Dieb zum Beispiel. Weil er sie dreimal verwarnt hat und ihrer Gegnerin erst einen Punkt und dann ein ganzes Spiel zuspricht. Außerdem gab es noch eine Geldstrafe von 17.000 US-Dollar. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, da wirft Serena dem Schiedsrichter außerdem Sexismus und Diskriminierung vor. Ein Tennisspiel leer wäre nicht so hart bestraft worden.
It made me feel like it was a sexist remark. I mean, like, he's never took a game from a man because they said thief.
Ist das so? Werden Frauen und Männer bei den Tennisspielen ungleich behandelt? Darüber sprechen wir heute Abend mit Tim Brockmeier. Er war als Reporter für den ARD-Hörfunk bei den US Open dabei. Guten Abend, Tim.
Hallo, guten Abend.
Was sagst du zu den Vorwürfen von Serena Williams?
Also zunächst mal ist Serena Williams jemand, der sich schon lange für die Rechte von Frauen, für Gleichberechtigung einsetzt und dafür gebührt ihr ein großer Respekt. In dem Fall aber hat sie deutlich überzogen. Sie hat sich schlichtweg komplett daneben benommen auf dem Platz und hat das am Ende dann versucht zu überdecken mit einer Sexismusdebatte. Und ich glaube, dass sie dann vor allen Dingen ihrem Einsatz gegen Sexismus damit einen ziemlichen Bärendienst erwiesen hat. Sie hat drei klare Regelverstöße begangen, hatte für drei völlig regelkonforme Bestrafungen bekommen von einem Schiedsrichter, der ja sehr kleinlich ist, das ist aber bekannt, ein sehr angesehener Schiedsrichter, ein sehr integrer Schiedsrichter, den auch Serena Williams lange kennt, sie ist lang genug dabei und von dem sie weiß, dass er so hart reagiert und das egal, ob Mann oder Frau, schwarz-weiß, dick oder dünn, das hätte er in jedem Fall gemacht. Man kann über die Kleinigkeit reden, aber nicht darüber, dass er diese Strafen ausgesprochen hat, das war völlig regelkonform und es hatte in dem Fall tatsächlich nichts mit Sexismus zu tun.
Aber auch wenn du Serena in diesem Punkt nicht zustimmst, sagst du trotzdem, man muss über Sexismus im Tennis reden?
Das in jedem Fall, das ist gar keine Frage. Es gibt verschiedene und viele Beispiele. Es gibt immer noch Turniere, nicht die großen Grand-Slam-Turniere wie die US Open, aber kleine Turniere, wo unterschiedliche Preisgelder bezahlt werden, wo Männer besser bezahlt werden als Frauen. Es gab den Fall von Alizé Cornet, der Französin, die sich bei den US Open auf dem Platz umgezogen hat. Da war ganz kurz ein ganz normaler Sport-BH zu sehen. Dafür ist sie bestraft worden. Die wurde dann kleinlaut zurückgenommen, die Strafe. Aber das ist natürlich auch völliger Unsinn, während gleichzeitig Männer minutenlang bei Seitenwechseln mit freiem Oberkörper da sitzen, wenn sie ihr frisches Shirt anziehen. Es gibt bei Schiedsrichteransätzen Sitzungen immer mal wieder den Vorwurf des Sexismus, dass Frauen zu wenig eingesetzt werden auf dem Schiedsrichterstuhl. Ja, das gibt es und ja, da muss Serena Williams und müssen auch alle anderen dagegen kämpfen. Aber in dem Fall ein Fehlverhalten damit zu überdecken oder zu glorifizieren, indem man Sexismus ins Spiel bringt, das geht ein bisschen zu weit.
Aber es gibt ja Leute, die sagen, ja, Männer rasten doch auch aus. Williams hat auch Unterstützung bekommen vom US-amerikanischen Tennisverband, zum Beispiel von der Vereinigung der Tennisspielerinnen, WTA. Und der Tenor war, wenn Männer den Schiri beschimpfen oder Schläger zerdeppern, dann werden sie nicht so hart bestraft. Allerdings ohne konkrete Beispiele jetzt zu nennen. Fallen dir welche ein?
Ja, es ist natürlich so, dass Serena Williams nach wie vor ein Superstar ist für die WTA, genauso wie für den US-Tennisverband. Und dass die dann eher hinter ihrem Superstar und auch, man muss sagen, hinter ihrer Cash-Cow stehen. Es ist sicherlich so, die ITF zum Beispiel als Vereinigung für die Schiedsrichter hat dem widersprochen. Es ist sicherlich so, dass es Schiedsrichter gibt, die mehr Fingerspitzengefühl haben, die auch ihren Ermessensspielraum ausnutzen und dann vielleicht nicht gleich so hart bestrafen, wie Herr Ramos das getan hat in diesem Frauenfinale. Aber das tun die dann auch bei Männern genauso wie bei Frauen, bei Schwarzen genauso wie bei Weißen. Die sind da einfach ein bisschen, ja, wie soll man sagen, haben einen größeren Ermessensspielraum. Das ist wie in der Bundesliga beim Fußball. Der eine Schiedsrichter gibt bei einem Foul im Strafraum Elfmeter, ein anderer lässt es laufen, weil er sagt, oh, das ist mir noch nicht genug. Und so gibt es das auch bei Schiedsrichtern. Und es gibt sicherlich auch schwarze Schafe bei Schiedsrichtern, das soll man bitte mal nicht ausschließen, aber es ist nicht die Regel. Und nochmal, in dem Fall war es sicherlich nicht der Fall.
Es gibt den Kritikpunkt auch noch, dass die Medien in der Berichterstattung vielleicht auch nicht ganz korrekt sind. Wird über Ausraster von Tennisspielerinnen dann oft von, ja, ich sag mal, hysterischer Spielerin oder so gesprochen? Oder jetzt haben wir diese Karikatur gesehen im australischen Herald Sun, die auch viele als rassistisch und sexistisch kritisieren. Was sagst du dazu?
Auch da muss man sagen, keine Frage, auch das gibt es, auch das ist zum Glück nicht die Regel, aber es gibt diese Ausnahmen, gegen die man angehen sollte. Es gibt auch immer wieder Medien, die sich abfällig über das Stöhnen von Frauen auf dem Platz bei der Schlagbewegung äußern, bei Männern ist das völlig normal. Also ja, auch diese Fälle gibt es und auch gegen diese Fälle sollte man votieren und das sollte auch Serena Williams tun, aber dann eben da, wo es angemessen und angebracht ist und nicht da, wo man vielleicht ein eigenes Fehlverhalten irgendwie kaschieren will.
Der Ausraster von Serena Williams im Finale der US Open am Wochenende sorgt für eine Menge Diskussionsstoff. Tim Brockmeier war das. Als Reporter war er für die ARD bei den US Open dabei und hat für uns die Vorwürfe von Tennisspielerin Serena Williams eingeschätzt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was so eine freiwillige Feuerwehr an Manpower und an Einsatzpower gibt, um ein Katzenbaby zu retten. Ne? 3 Stunden lang waren Helfer gestern Abend in Forst bei Karlsruhe mit 15 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen beschäftigt, bis sie ein wirklich verängstigtes Kätzchen aus einem Kanalrohr befreien konnten. Die sind da in einen Abwasserschacht gestiegen, haben im Boden gebuddelt und die Katze endlich mit einer Spirale pieksen können, um dann das Kätzchen aus dem Rohr rauszutreiben, sodass die Katze in ein Auffangnetz im Kanalschacht geplumpst ist. Und da fragt man sich schon, warum können die Feuerwehrleute das? Und sollen die das überhaupt können und sich die Zeit dafür nehmen? Pascal Fischer aus unserem Team hat die Feuerwehr heute mal so ein bisschen auseinandergenommen und sich durchgefragt, haben die denn immer so gutes Equipment auch dabei?
Ja, nicht unbedingt. In dem Fall jetzt, da hat ja ein Abwasserunternehmen auch noch geholfen mit Equipment. Generell hat die normale Berufsfeuerwehr mindestens ihre normale Schutzausrüstung dabei. Ja, das hilft schon mal gegen bisswütige Tiere. In Bonn, da habe ich angerufen und dort zum Beispiel, da hat die Berufsfeuerwehr einen eigenen Gerätewagen Tierrettung angeschafft. Da ist dann fast alles Nötige drin. Das hat mir der stellvertretende Pressesprecher Jörg Schneider erläutert.
Angefangen von Schlingen, von Keschern, von speziellen Boxen für Hunde, Katzen, aber auch für Schlangen oder Reptilien. Wir haben da drauf einen Beißanzug oder auch so einen Beißärmling, falls wir es mit aggressiven Hunden zu tun haben. Und darauf werden unsere Kollegen auch speziell geschult.
Und zwar fortlaufend während des Berufslebens in Fortbildungen.
Wie sehen diese Fortbildungen aus?
Naja, das ist zum Teil ganz exotisch. Wenn es um normale Vierbeiner geht, besucht man gerne die Bundespolizei. Die haben ja Hundeführer und die erklären dann dort was, wie geht man mit Hunden um. Wenn es jetzt wirklich exotisch wird, da gehen die Bonner zumindest gerne ins Naturkundemuseum vor Ort. Da lernt man dann was zu Schlangen zum Beispiel.
Schulungen, ein extra Fahrzeug, vielleicht irgendwas zum Pieksen von Katzen noch dabei. Sind Tierrettungen tatsächlich so häufig?
Also in Bonn zumindest täglich 6 bis 10 Einsätze sind zu vermelden. In den Sommermonaten zum Beispiel auch wieder viele Entenfamilien in Not. Und so ein Fahrzeug ist jetzt nicht Pflicht für jede Berufsfeuerwehr, aber Bonn hat das eben so entschieden.
Schauen wir mal zurück zu diesem Fall nach Forst von gestern. Das war eine freiwillige Feuerwehr, die haben sicher keine Spezialfahrzeuge. Wie sind die auf Tierrettungen vorbereitet?
durch monatliche Übungen und jährliche Sonderübungen. In Forst, da hatte man sogar mit einer Stoffkatze in einem Rohr wirklich ein ganz ähnliches Szenario geübt und konnte das dann.
Aber das war ja auf dem Land. Kommt das da so häufig vor wie in der Großstadt, wie in Bonn?
Ja, natürlich nicht, aber immer mehr, sagt Fabian Geier von der Freiwilligen Feuerwehr Forst.
Sei es eine Katze, die irgendwie auf einem Baum sitzt, oder jetzt ein Igel, der sich in einem Zaun festgefangen hat, oder ein Marder, der in einem Tornetz hängt. Also Tierrettungen haben sich in den letzten Jahren eigentlich schon zu unserem alltäglichen Geschäft auch mit integriert.
Natürlich geht es da immer um Haustiere oder normale Wildtiere.
Und wenn es dann doch die exotische Schlange ist?
Naja, zur Not ruft man dann als freiwilliger Feuerwehrmann auch die Polizei oder einen Tierarzt an, sagt Fabian Geier.
Da die sich dann meistens auch ein bisschen mehr auskennen, so im Bereich Schlangen, und dann im Prinzip halt einen Fachmann dann immer hinzuziehen, gerade bei gefährlicheren Tieren, der dann im Prinzip entscheidet und wir dann quasi nur noch für den zuarbeiten, wie der das dann im Prinzip braucht.
Ja, aber solche Fälle sind natürlich bei einer freiwilligen Feuerwehr auf dem Land eher selten.
So, 15 Feuerwehrleute, 3 Stunden lang vor Ort, nur für ein Katzenbaby. Da mag es den einen oder anderen geben, der sagt, boah, was für eine Verschwendung von Manpower. Ich würde sowas nie sagen, aber ich kann mir vorstellen, es gibt die Menschen.
Ich als Katzenhaarallergiker vielleicht schon. Naja, also könnte man meinen, dass das jetzt irgendwie Verschwendung ist, aber nein, Fabian Geier hat mir gesagt, die Aufgabe der Feuerwehr ist nun mal ganz offiziell Gefahren abwehren bei Mensch und Tier.
Und da werden wir dann trotzdem auch alles geben, auch wenn es im Prinzip in dem Fall jetzt nur ein kleines Katzenbaby war, werden wir da trotzdem bis zur letzten Sekunde quasi versuchen, unser Bestes zu geben und die Katze, wie es dann auch gelungen ist, zu retten.
Also wäre das Katzenbaby noch im Rohr, wäre das Team jetzt noch da, hat Fabian Geier mir versichert. Das nenne ich mal Einsatzbereitschaft, und töten darf ein Tier sowieso, wenn überhaupt, nur der Tierarzt.
Berufsfeuerwehren und freiwillige Feuerwehren sind mit Equipment und Wissen auf Tierrettungen eingestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Danke für euer Vertrauen heute Abend. Also danke, dass ihr eingeschaltet habt und darauf vertraut, dass wir die spannendsten Themen für euch rausgepickt haben. Und auch, dass ihr darauf vertraut, dass wir ordentlich recherchieren und ausgewogen berichten. Vertrauen ist ja so ein Ding, ne, was Politiker oft verspielen. Und die Parteien, die müssen sich dann die Frage stellen, wie sie den Bürgern beweisen sollen, dass gerade ausgerechnet sie das Vertrauen verdienen oder auch sogar es verdienen, das Vertrauen zurückzugewinnen. Aber wie soll das gehen? Wem wollen wir vertrauen und was braucht es dazu? Deutschland Funknova-Reporterin Rebecca Endler hat versucht, eine Formel für Vertrauen zu finden.
Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat vor ein paar Tagen für den Fokus Bürger zu Vertrauen befragt. Das Ergebnis? Das Vertrauen der Menschen in die Politik ist in den letzten 6 Monaten gesunken. Von 25% auf 22%. Parallel dazu stieg das Misstrauen in die Politik an. Aber was bedeutet das eigentlich, Vertrauen haben?
Die kürzeste Bestimmung, die ich geben kann, ist akzeptierte Verletzbarkeit. Mein Name ist Martin Hartmann. Ich bin Professor für praktische Philosophie an der Universität Luzern.
Martin Hartmanns Spezialgebiet ist die Vertrauensforschung. Und er sagt, wenn ich jemandem vertraue, dann gehe ich davon aus, dass die Person meine Verletzbarkeit nicht ausnutzt. Und weil Vertrauen gut ist, Kontrolle aber besser, habe ich noch einen Experten zur Rate gezogen, Martin Schwer, Leiter des Instituts für Vertrauensforschung in Vechta.
Wichtig ist also von daher immer, ich gebe Kontrolle ab. Vertrauen ist immer ein Risiko. Aber wenn ich das tue, dann habe ich die Sicherheit, es guten Gewissens tun zu können.
Das heißt, Vertrauen kann nicht erzwungen werden. Klar, wir müssen politische Repräsentanten wählen. Mitunter geben wir unsere Stimme aber nicht an jemanden, der uns restlos begeistert, sondern an das sogenannte geringere Übel.
Also wir wissen ja bei Wahlen oder auch mit Blick auf Parteien generell, dass die Vertrauenswerte grundsätzlich nie besonders gut sind.
Politik auf Bundesebene ist aber auch einfach hochkomplex und wenig greifbar. Ergo weniger Vertrauen, sagt Martin Schwer.
Sie finden beispielsweise im Kommunalbereich höhere Vertrauenswerte als auf der Landes- oder Bundesebene.
Ich höre viel von Lokalpolitikern, die machen viel und die sind auch sehr engagiert. Und ich wünsche mir eigentlich die Leute dann wirklich dann häufiger auf der nationalen Ebene. Und ich glaube, die, die ganz oben agieren, verlieren so ein bisschen die Bodenhaftung.
Ja, das glaube ich. Wir kennen die wenigsten Politiker persönlich. Und eine gute Voraussetzung für Vertrauen ist immer, ja, man könnte jetzt fast sagen, Vertrautheit mit einer Person. Das andere ist zum Teil, glaube ich, einfach zu weit weg.
Martin Hartmann sagt, da muss dringend etwas passieren, damit Politik wieder näher zu den Menschen kommt. Vor allem auf Bundes- und Europaebene.
Aber ich glaube, durch das Abstrakte des Berufes, so, ich weiß selbst, ich bin Koch im Sternerestaurant und bei uns ist auch oft sehr abstrakt, wird da gedacht. Und im Endeffekt sitzt der Gast am Tisch. Oder der Mensch seiner Welt. Ja.
Sagt, schmeckt nicht.
Genau, und sagt, schmeckt nicht.
Und dabei haben sich doch Sternekoch und Spitzenpolitiker die größte Mühe gegeben. Aber dabei vielleicht einfach die Geschmäcker und Interessen der Menschen ein bisschen aus den Augen verloren.
Letztens mit einer Freundin auch geredet, was in der Pflege ist, wie wenig da passiert. Und vor allem, wenn man krank ist.
Also ich würde mir viel mehr Taten und Umweltschutz wünschen. Auch mehr für Kindertagesstätten, also mehr tun und weniger corporate speak.
Bei uns, die Lobbyisten haben ja das Sagen bei uns, ne?
Der Dieselskandal ist ein gutes Beispiel, wenn es um Vertrauen geht.
Und die Gesetze werden auch von der Wirtschaft gemacht, dass die Autohersteller nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das sind alles Dinge, die nicht vertrauenserweckend sind.
Menschen fühlen sich betrogen. Ja, die fühlen sich in das Licht geführt.
Und dann ist völlig klar, dass man der Politik an diesem Punkt nicht mehr vertraut.
Was aber nun? Wie soll es weitergehen? Auch da Einigkeit unter den Experten. Kommunizierte Fehlerkultur.
Der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht, wie ehrlich und transparent und glaubwürdig gehen wir mit Fehlern um.
Der Fehler an sich ist eigentlich in den seltensten Fällen das Problem, sondern die Art und Weise, wie damit umgegangen wird.
Ja, und das ist etwas, wo ich zum Beispiel jetzt ganz persönlich immer relativ schnell anfange, jemandem zu vertrauen, wenn ich merke, jemand ist irgendwie aufrichtig und sagt, da habe ich mir was vorgenommen oder dir was versprochen, aber ich konnte das nicht einlösen aus diesen und jenen Gründen.
Also, liebe Politikerinnen und Politiker da draußen, auch wenn wir und ihr es manchmal auch selbst vergesst, ihr seid auch nur Menschen und es liegt in unserer Natur, Fehler zu machen. Aber wer wirklich das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen will, der sollte zu seinen Fehlern stehen, auch wenn das bedeutet, federn zu lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die UNO hat sich eine ganze Reihe von Zielen gesetzt, die sie in den kommenden Jahrzehnten erreichen will. Eines davon ist, 2030 soll niemand mehr auf der Welt hungern müssen. Aber das dürfte ziemlich schwer werden. Zu diesem Schluss kann man zumindest kommen, wenn man sich den Welternährungsbericht ansieht, der heute vorgestellt wurde. Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, du hast dir das Ganze für uns angesehen. Was steht da drin?
In dem Bericht steht drin, dass im letzten Jahr 821 Millionen Menschen von Hunger und Unterernährung betroffen waren. Das sind rund 16 Millionen mehr als noch im Jahr davor. Und um diese Zahl mal etwas plastischer zu machen, das heißt, letztes Jahr hat jeder neunte Mensch auf der Erde darunter gelitten, dass er oder sie zu wenig zu essen hatte. Ganz besonders trifft das hier auch wieder Kleinkinder. Unter ihnen leidet jedes fünfte an Hunger und Unterernährung.
Aber haben sich diese Zahlen denn irgendwann überhaupt mal positiv entwickelt?
Ja, das haben sie, denn dieser Trend, dass Hunger und Unterernährung wieder zunehmen, den gibt es erst seit 3 Jahren. Die Jahre davor ging es in die andere Richtung und auf diesen Zahlen, dass es eben runterging, auf diesen Zahlen beruht auch das ehrgeizige Ziel, dass es 2030 eben gar keinen Hunger mehr geben soll. Aber dieses Ziel ist jetzt in Gefahr.
Wird denn auch gesagt, was die Ursachen dafür sind, dass Hunger und Unterernährung wieder stärker zunehmen seit Jahren?
Also hier nennen die Autoren des Berichts 3 Gründe, Konflikte, Klimawandel und Wirtschaftskrisen. Und wenn wir uns die mal einzeln ansehen, bei den Konflikten nennen die Autoren des Berichts unter anderem den Jemen. Dort herrscht seit mehreren Jahren ein Bürgerkrieg mit der Folge, dass dort inzwischen 35% der Bevölkerung als unterernährt gelten. Was den Klimawandel angeht, davon besonders betroffen sind die beiden Kontinente Asien und Afrika. Dort gab es in letzter Zeit besonders viele Überschwemmungen und Dürren. Beides Wetterereignisse, die ganze Ernten vernichten. Und die Wissenschaftler, die gehen davon aus, dass sich diese Klimaereignisse dort auch noch verstärken und sich damit das Problem noch weiter verschärfen wird.
Und du hattest als dritte Ursache noch Wirtschaftskrisen genannt.
Ja, auch die können Unterernährung und Hunger zur Folge haben. In dem Bericht steht, dass beides inzwischen auch verstärkt in Südamerika auftritt. Ein Land, für das das besonders gilt, ist Venezuela. Dort leidet die Bevölkerung unter einer Versorgungskrise und diese Versorgungskrise, die ist durch eine Wirtschaftskrise ausgelöst. Die Menschen dort, die bekommen einfach nicht mehr genug zu essen. Die Geschäfte sind leer und viele haben deswegen auch schon das Land verlassen.
Machen die Autoren der Studie auch Vorschläge, wie sich Hunger und Unterernährung in den Griff bekommen lassen?
Also Sie verweisen auf die schon bekannten Lösungsvorschläge, also zum Beispiel Menschen dabei zu helfen, sich besser an den Klimawandel anzupassen, zum Beispiel dadurch, dass sie verändertes Saatgut ausstreuen, das mit Hitze und Trockenheit besser zurechtkommt. Hier fordern die Autoren, dass sich die Politiker mehr anstrengen, um diese Ziele auch zu erreichen. Der Leiter des Welternährungsprogramms, das an dem Bericht mitgearbeitet hat, der formuliert es aber auch sehr drastisch, was passieren könnte, wenn das Problem nicht gelöst wird. Er warnt nämlich, dass in 30 Jahren, wenn also noch mehr Menschen auf der Welt leben, dass dann auch die Menschen in London, Washington und Paris zu wenig zu essen haben könnten.
Okay, das wären dann alles Städte, in denen Menschen heutzutage eher mit Übergewicht zu kämpfen haben.
Eigentlich. Genau so ist es. Und zur Fettleibigkeit übrigens sagt der Bericht auch noch etwas, nämlich, dass jeder achte Mensch darunter weltweit leidet. Aber auch dieser Wert wächst also. Einen besonders interessanten Zusammenhang macht der Bericht auch noch einmal deutlich, nämlich eine Person kann unterernährt und trotzdem übergewichtig sein, klingt jetzt für uns erstmal komisch, ist aber tatsächlich so. Das kommt auch immer häufiger vor und das liegt daran, dass sich diese Menschen sehr schlecht ernähren, also zum Beispiel sehr fetthaltig, aber eben sehr vitaminarm.
Mehrere UNO-Organisationen haben heute den Welternährungsbericht veröffentlicht. Was drin stand, hat uns Franziska Zecher aus der Nachrichtenredaktion zusammengefasst. Die einen hungern, die anderen werden immer dicker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wahrheit kommt raus und die Wahrheit wird auch hier rauskommen.
The truth emerges and the truth will emerge on this too.
Hat Journalist und Autor Bob Woodward gestern Abend bei CBS gesagt und er hat damit seinen alten Chef der Washington Post zitiert, der ihn damals bei den Enthüllungen der Watergate-Affäre unterstützt hatte. Da war er auch dabei. Dieser Bob Woodward ist der Mann, der das Buch geschrieben hat, über das seit Tagen gesprochen wird. Fear, Trump in the White House. Heute kommt das Buch raus. Er beschreibt eine US-Regierung im Zustand des permanenten Nervenzusammenbruchs. Ein Großteil der Mitarbeiter ist demnach ständig damit beschäftigt, den Präsidenten von großen Dummheiten abzuhalten, das Schlimmste zu verhindern, um die USA noch irgendwie im Fahrwasser zu halten. Und das Buch spaltet, trägt aber auch dazu bei, dass sich offenbar immer mehr Amerikaner ernsthaft mit Politik beschäftigen. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in Washington, Martin Ganselmeier. Grüß dich, hallo.
Ja, hallo Ralf.
Martin, es gibt schon viele Bücher über Donald Trump, auch viele Skandalbücher. Was ist jetzt das Besondere an diesem Woodward-Buch?
Das Besondere ist, dass man bei Bob Woodward wirklich davon ausgehen kann, dass 99%, vielleicht sogar 100% stimmen. Er ist ein akribisch recherchierender Journalist. Er ist die Investigativlegende, muss man fast schon sagen. Du hast es ja eingangs gesagt, hat die Watergate-Affäre zusammen mit Carl Bernstein aufgedeckt. Seine Methode ist die, mit ganz vielen Leuten zu sprechen, deren Vertrauen zu gewinnen, sie davon zu überzeugen, dass er auch Tonbänder mitschneiden kann, also Aufnahmen machen kann. Er transkribiert das Ganze. Er lässt sich die Aussagen, das, was er hört, dann nochmal von anderen Quellen bestätigen. Und er versucht sogar, das Vertrauen so weit zu gewinnen, dass die ihm am Ende Dokumente aushändigen. So kommt es, dass im Buch von Bob Woodward der berühmte Brief, den Donald Trump angefordert hatte, dass er aus dem Freihandelsabkommen mit Südkorea aussteigt, den dann der Wirtschaftsberater noch gerade von seinem Schreibtisch hat wegnehmen können. Dieser Brief, der da geklaut wurde vom Schreibtisch von Donald Trump, der ist bei Bob Woodward im Buch abgedruckt.
Und es sind ja auch einige Passagen aus dem Buch vorab bekannt geworden. Waren das jetzt die wichtigsten, die spektakulärsten oder kommt noch was nach?
Ja, das waren die wichtigsten. Also beispielsweise, dass Donald Trump wirklich ernsthaft vorhatte, Syriens Diktator Assad ermorden zu lassen. Das konnte Verteidigungsminister Mattis gerade noch verhindern, dass diese Idee weiter ernsthaft verfolgt wurde. Oder dass eben das Freihandelsabkommen mit Südkorea gekündigt wurde. Da war der Wirtschaftsberater Gary Cohn derjenige. Es gibt eine Neuigkeit, die heute noch rausgekommen ist. Trump war auch entschlossen, die Angehörigen der US-Soldaten aus Südkorea abzuziehen. Und er wollte dies per Twitter ankündigen und verkünden. Auch das konnte gerade noch mal gestoppt werden. Denn man stelle sich vor, eine solche Ankündigung, die hätte natürlich hier Entsetzen und Panik ausgelöst. Wenn man die Angehörigen der Soldaten abzieht, dann heißt das, es könnte einen Krieg geben.
Das Buch ist ja sofort auf den Bestsellerlisten gelandet, in den USA ganz nach oben geschossen. Dabei sind US-Amerikaner im Durchschnitt eher als politisch uninteressiert bekannt. Passiert da gerade was im Land?
Ja, natürlich. Da passiert einiges. Seit Donald Trumps Wahlsieg ist das Land politisiert wie nie zuvor. Natürlich auch sehr gespalten. Aber das zeigt die Zahl der Bestseller. Also von 10 Bestsellerbüchern oder die 10 meistverkauften Bücher in diesem Jahr, 4 davon waren Bücher zur aktuellen Politik. Einige kennt man auch in Deutschland. Fire and Fury von Michael Wolff oder James Comey, Loyalty, der seine Sicht der Dinge, die zu seinem Feuern geführt haben. Jetzt Bob Woodward. Ich würde mal vermuten, dass Bob Woodward die anderen Bücher noch übertrifft. Michael Wolffs Fire and Fury, sicherlich ein großer Bestseller, aber da waren Ungenauigkeiten drin. Da waren auch Fehler drin. Das wird Bob Woodward nicht passiert sein.
Befassen sich da gerade alle wieder mehr mit Politik in der Gesellschaft oder sind das vor allem die Trump-Gegner?
Ja, doch, die Gesellschaft insgesamt ist politisierter. Man wird das sehen bei den Halbzeitwahlen jetzt im November, bei den Kongresswahlen. Darauf bauen auch die Demokraten, also die Gegner von Trump, dass wieder eine stärkere Mobilisierung jüngerer Wähler, aber auch von Gruppen wie Frauen oder Minderheiten stattfindet. Das würde sicherlich den Demokraten eher nützen. Aber auch die Trump-Anhänger sind nach wie vor sehr mobilisiert. Die sind absolut überzeugt, dass ihr Präsident das Richtige macht, den Sumpf hier austrocknet.
Was bedeutet das eigentlich für die Buchverlage? Ist Donald Trump für die Verlage sowas wie der neue Harry Potter? Also die können sich doch tierisch freuen.
Ja, so könnte man es fast ausdrücken, Donald Trump als neuer Harry Potter. Zumindest für die Verkaufszahlen ist Donald Trump gut. Das weiß man auch von den Fernsehsendern, wenn Donald Trump auftaucht, wenn er in Sendungen ist, dann sind das immer Einschaltquoten-Hits. Und zwar nicht nur, weil alle ihn toll finden, sondern auch genau das Gegenteil, weil eben die Gegner von Trump, auch die wollen das dann sehen. Also er hat schon so etwas von dem berühmten 300-Kilo-Gorilla im Raum, den man anschauen muss, egal ob man ihn mag oder nicht.
Die US-Amerikaner interessieren sich mehr für Politik. Zumindest sind viele politische Bücher in den Bestsellerlisten. Und heute erscheint Fear, das Skandalbuch des zweifachen Pulitzer-Preisgewinners Bob Woodward. Martin Ganselmeier in Washington war das, unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent. Dankeschön. Das war's von uns. Pascal Fischer war auch mit dabei heute Abend.
Und sagt Tschüss.
Und mein Name ist Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.